Der Schnee ist gefallen, jetzt ist das Gras gewachsen und es ist Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Hey ho, der Wind und der Regen. Ein Klassiker von Vashti Banyan, heute in Punkt 1 zum Thema, wie Landwirte und Bäuerinnen sich an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Gast im Studio ist Dr. Gernot Bogner, Gast via Interleitung ist Frau Dr. Hermine Mitter. Und ich würde gerne noch eine Stimme aus der Praxis, diesmal aus der Viehwirtschaft, in unsere Runde bitten. Frau Judith Moser-Hofstadler, Milchbäuerin im Vollerwerb, Bio-Milchbetrieb mit 30 Stück Milch, Vieh, Hofladen und Grünland. Einen schönen guten Tag aus Wien, Frau Moser-Hofstadler.
Ja, guten Tag.
Sie engagieren sich bei einer weiteren Initiative bei Farmers for Future, gegründet von Bäuerinnen, Imkern, Gärtnerinnen, Forstarbeitern, für eine konsequente Klimapolitik und eine Landwirtschaft, die auch ihren Beitrag leistet. Denn die ist nicht nur Opfer des Klimawandels, sondern trägt auch unmittelbar dazu bei. Welche Veränderungen beobachten Sie auf Ihrem Betrieb, bei Ihnen am Grünland, und was bedeutet das für Ihr bäuerliches Handeln?
Also grundsätzlich zu unserem Betrieb, es ist mein Mann und ich auf einem Betrieb mit 30 Milchkühen im Mühlviertel. Das heißt, es ist bei uns grundsätzlich trocken, es ist ein Jahresniederschlag von mittlerweile unter 700 Milliliter und wir haben einen sehr sandigen Boden, weil einfach der Granit so flinzig ist, also diese Erosion. Ja, unsere landwirtschaftliche Fläche ist unterteilt in Acker und Grünland. Und am Grünland ist die Trockenheit eine sehr große Herausforderung. Also das letzte Jahr hat uns das Jahr versöhnt. Das war ein feuchtes Jahr und wir kommen mit dem Futter gut aus. Und trotzdem in den Jahren zuvor haben wir gesehen, dass wir einfach auf der Weide halt Nachsaatmischungen sehen im Herbst für Pflanzen, die Trockenheit halt gut aushalten. Und was wir zum Beispiel geändert haben, also wir haben versucht mit Kurzrasen, Weide, das heißt, die Tiere kommen auf möglichst frisches Gras, jung gewachsenes Gras, und das ist in unseren Breiten einfach nicht möglich, das durchzuhalten, weil das Gras nicht mehr nachwächst, wenn es zu trocken ist. Also wir schauen, dass die Weiden eher gut anwachsen und das Futter halt nicht mehr so jung ist, damit die Grasnarbe nicht geschädigt wird durch das Fressen der Kühe. Und das gibt zwar im Moment weniger Milch, weil junges Futter einfach nahrhafter ist, aber langfristiger stimmt die Rechnung dann eher wieder so, weil ja die Wiese sonst kaputt wird.
Sie haben auch Obstbäume gepflanzt, haben Sie mir im Vorgespräch kurz erzählt, aber um die Flächen zu beschatten, aber wenn es nicht regnet, wächst natürlich auch das Obst nicht.
Genau, das war für uns so eine Überlegung, so wenn auf der Wiese, weil es zu trocken ist, kein ausreichendes Gras, kein Futter mehr wächst für die Tiere, vielleicht kann man die Wiesen anders nutzen. Ja, genau, das ist die Überlegung mit Obstbäumen. Aber wie Sie schon gesagt haben, wenn es nicht regnet, wächst ja auch das Obst nicht. Aber der Vorteil ist natürlich trotzdem die Beschattung, die ja auch dem Gras zugutekommt und den Tieren ja ohnehin. Aber in ganz trockenen Jahren haben wir auch schon Futterraufen auf die Wiese gestellt, damit die Tiere zwar auf der Weide sind, was ja biologisch vorgeschrieben ist, aber wenn kein Wutfutter wächst, muss man sie ja zusätzlich füttern. Also die Weide ist dann rein für den Auslauf der Tiere, aber als Futtergrundlage ist dann nicht geeignet.
Im großen Dürrejahr 2018, das als prototypisches Jahr für Österreichs Landwirtschaft in der steigenden Klimakrise, muss man eigentlich sagen, gilt, gab es einen Heu-Totalausfall, also massive Ernteeinbußen im ganzen Land, Gesamtschäden in der Höhe von 230 Millionen Euro und viele Landwirtinnen und Viehwirte mussten auch ihre Herden verkleinern. Frau Moser-Hofstadler, es gibt eine Perspektive, die ein Weitermachen wie jetzt nicht mehr ermöglicht, oder? Wenn Sie können nicht bewässern. Wie tränken Sie die Tiere, wenn Sie Heu zukaufen müssen, nur noch zukaufen müssten? Ist es dann noch möglich, in dieser Form für Sie Landwirtschaft zu betreiben?
Nein, also das rentiert sich einfach nicht. Also mit der Milchwirtschaft, also da muss man sich eine Alternative überlegen, weil das mit Heu zukaufen, also mit diesen Milchpreisen, das wird nicht funktionieren. Aber der Vorteil ist halt beim, also ich bin ja aktiver bei der ÖBV, bei der österreichischen Klein- und Bergbauern- und Bäuerinnenvereinigung. Und da haben kleinstrukturierte Betriebe noch eher den Vorteil, dass sie breiter aufgestellt sind. Also es gibt dann meistens verschiedene Einkommensschienen, wo man halt ein bisschen jonglieren muss, aber natürlich die Trockenheit betrifft alle Betriebszweige. Also wir können dann schon eben den Viehbestand reduzieren und vielleicht Kälber verkaufen, die wir sonst am Betrieb gehalten hätten und großgezogen hätten, zum Beispiel zum Mästen, also die männlichen Kälber. Da haben wir dann sicher mehr verkauft, aber das wirkt sich natürlich auch in der Folge wieder aus, weil ja die US-Masttiere in den nächsten 2 Jahren abgehen. Also es ist in Wirklichkeit keine Dauerlösung, sondern halt nur momentan. Wir haben schon laut darüber nachgedacht, ob wir nicht einen Weinberg anlegen. Also das,
ja,
das sind so die Geschichten. Also und da gibt es ja Prognosen, dass das Weinbaugebiet in nördlicheren Gefilden irgendwann möglich sein könnte in den nächsten Jahren.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle, Frau Moser-Hofstadler. Und alles Gute aus Wien.
Ja, danke.
Bewässerung ist eins der Stichworte, das funktioniert im Machfeld, Herr Dr. Bodner, noch sehr gut, muss man sagen. Dort wurde der Machfeldkanal instand gesetzt, gebaut, extra dafür. Aber in weiten Teilen Österreichs rechnet es sich nicht, so wie bei der Frau Moser-Hofstadler, weil es kein Grundwasser gibt oder Quellen versiegen.
Ja, also die Bewässerung in Österreich sind nur etwa 3% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die zwei Hauptprobleme sind der Zugang zum Wasser, zum Grundwasser und was für unser Trockengebiet halt doch sehr häufig ein Problem ist, wir haben sehr viel Hügelland. Also das Weinviertel als klassisches Trockengebiet, dort wäre eine Bewässerung im Prinzip auch aufgrund der Topografie der Landschaft kein Thema. Das heißt, die Bewässerung hat aus vielerlei Gründen nicht das Potenzial, die Landwirtschaft vor Klimawandel und Trockenheit zu retten. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wo wir Verluste im Wasserkreislauf reduzieren können. Es wird uns nicht gelingen, ein Mehr an Wasser in unsere Äcker zu bekommen, weil die Bewässerung eben nur ein kleines Potenzial in der Fläche hat. Das heißt, die Überlegungen müssen in die Richtung gehen, wo haben wir unproduktive Verluste am Wasser und wie können wir diese unproduktiven Verluste des Wassers möglichst in den Griff bekommen. Unproduktive Verluste bedeutet, oberflächlicher Abfluss ist gleich Erosion, was der Kollege Lorenz Mayer erwähnt hat.
Mit der Bodenbedeckung.
Genau. Und es können bis zu 25% des Jahresniederschlags davonrinnen. Das heißt, das sind Millimeter an Wasser, die wir über entsprechende Systeme mit Bodenbedeckung durchaus auf den Äckern halten können. Die zweite Überlegung ist, wie können wir möglichst von unbedecktem Boden Wasserverdunstung, die nicht dem Pflanzenwachstum zugutekommt, sondern zurück in die Atmosphäre fließt, ohne vorher durch die Pflanzen als produktive Verdunstung zu gehen, wie können wir diese heruntersetzen? Auch da ist die Abdeckung des Bodens, die Beschattung des Bodens die wichtigste und wesentlichste Lösung. Oft kommen wir drauf, es sind alte Begrifflichkeiten, die da wieder zum Tragen kommen, die Schattengare. Die Schattengare ist ein alter Begriff, der uns sagt, dass ein Boden, der nicht aufgeheizt wird, auf 50 oder vielleicht sogar 60 Grad, ein Boden ist, auf dem sich das Pflanzenwachstum, aber auch das Leben im Boden gut fühlt. Und diese Schattengare ist das, was wir anstreben, durch eine dauerhafte Bodenbedeckung, sei es mit lebenden Pflanzen oder mit Ernterückständen. Also da haben wir zwei doch sehr wichtige Stellschrauben, wie wir unproduktive Verluste an Wasser auf den Feldern halten und produktiv den Pflanzen zur Verfügung stellen können.
Eine dritte mögliche Stellschraube spricht, glaube ich, unser Hörer Herr Trausnick an. Ich begrüße Sie, Herr Trausnick, Sie sind live in der Sendung.
Ja, einen schönen Nachmittag. Meine Frage ist, was tut sich sozusagen bezüglich neuen Pflanzenzüchtungen, die ja trockenheitsresistenter sein könnten? Also ich glaube jetzt nicht, dass das der der heilige Gral ist, aber ich glaube, bei Mais gibt es ja da solche Ansätze. Es gibt, glaube ich, in südlichen Australien züchten die ganz, versuchen die sehr trockenheitsresistente Luzerne oder noch trockenheitsresistentere Luzerne zu kreieren. Wie sehen Sie das? Und vor allem natürlich ist die Frage dann damit verbunden, was tut sich, wenn quasi dann irgendwann diese Züchtungen eher auf der genetisch modifizierten Seite kommt? Also wenn dann sozusagen das wieder als Gentechnik hineinspielt, ist, weil es ist ja in Österreich ganz verpönt. Das würde ich gern wissen. Vielen Dank.
Danke sehr.
Ja, Züchtungsfortschritt ist sicher neben dem besseren Boden der zweite Ansatz. Die schwierige Frage in der Trockenresistenzzüchtung ist, auf welches Merkmal züchten wir? Und es gibt hier im Prinzip drei Strategien, die Trockenresistenz züchterisch zu verbessern. Die eine Strategie ist, dass die Pflanzen der Trockenheit entkommen. Hier züchtet man auf Frühreife. Das ist für das österreichische Trockengebiet aber riskant, weil wir relativ kurze Vegetationszeiten in unserem kontinentalen Klima haben und damit natürlich auch Wachstum verlieren. Die zweite Möglichkeit ist, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Eine ganz klassische Beobachtung, die man auch in der Natur machen kann: sparsame Pflanzen haben kleine Blätter. Sie verbrauchen damit weniger Wasser, aber sie können auch weniger Photosynthese betreiben. Das heißt, auch hier ist bei dem Wassersparen für unsere Trockengebiete sehr häufig das Risiko, dass wir nicht genug an Photosynthese in den guten Jahren haben. In einem Gebiet wie Australien oder im Mittelmeerraum, wo wir jedes Jahr Trockenheit haben, sind solche Optionen vielleicht einfacher. Und eine dritte Strategie wäre, die vorhandenen Wasserressourcen möglichst optimal zu nutzen. Und hier sind wir zum Beispiel bei der Wurzel. Also das ist etwas, was ein bisschen unser Steckenpferd gewesen ist, dass wir tiefer wurzelnde Pflanzen züchten. Das ist für die Züchtung natürlich eine ziemliche Herausforderung, weil die muss man beobachten.
Ja, aber wie beobachte ich die Wurzel in der freien Natur?
Ja, es gibt da also sozusagen eine meiner wichtigen Lehrerinnen, die Frau Dr. Sobotek, ist mit mir über Wochen in Bodengruben gesessen und wir haben Wurzeln freigelegt. Das ist natürlich für ein Züchtungsunternehmen, das tausende Genotypen anschauen muss, keine Option. Hier versucht man sich mit der Blatttemperatur zu behelfen. Also wenn Pflanzen noch Zugang zu tiefen Wasservorräten haben, dann erhitzen sich ihre Blätter weniger und man kann das an der Blatttemperatur auswerten. Und ein zweiter Ansatz ist Untersuchungen, die wir im Glashaus durchführen, an sogenannten Rizoboxen, wo wir an Glasflächen auch direkt das Wachstum der Pflanzen beobachten können. Wie kommen wir in die Richtung, was sich ein bisschen auf die Frage des Hörers betrifft? Es gibt im Prinzip, würde ich sagen, zwei Schulen. Die eine ist sozusagen unter Anführungszeichen die Bio-Schule, die sagt, die natürliche genetische Variabilität, genetische Ressourcen, Biodiversität hat alle Merkmale, die wir suchen, um Pflanzen trockenresistenter zu machen. Für die Züchter ist das oft eine Schwierigkeit, weil wir dann Trockenresistenzmerkmale mit ungewünschten Merkmalen in die Pflanzen hineinkreuzen und die erst wieder über einen langen Prozess herauskreuzen müssen. Der andere Ansatz wäre ein bisschen gezielter, die Genetik zu beeinflussen. Da müssen wir nicht unbedingt gleich bei der Gendeckig sein. Auch andere ganz normale, sozusagen molekulare Methoden können uns helfen, den Zuchtfortschritt anzukurbeln. Aber das alles entscheidend ist, wir müssen das Zielmerkmal zu definieren. Und das ist aufgrund der Vielfalt der Trockensituationen, wann tritt sie auf, wie intensiv tritt sie aus, nicht einfach. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, das Erste ist, unsere Wasserressourcen effizient zu nutzen, und zwar bis in die Tiefe. Und da gibt es doch Hinweise, dass im Zuge der grünen Revolution Wurzeltiefe und Wurzelintensität etwas verloren gegangen ist, weil wir Züchtung sehr häufig unter optimal versorgten Bedingungen durchgeführt haben, wo es sehr stark um das Ertragspotenzial gegangen ist und möglicherweise Anpassungsmerkmale etwas verloren haben. Dennoch muss man sagen, der Zuchtfortschritt geht weiter in Österreich, aber wir können ihn immer schwerer realisieren. Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass es sehr stark auf das Management ankommt. Das heißt, die Züchter liefern uns weiterhin auch fürs Trockengebiet Material, das ein höheres Ertragspotenzial hat. Aber die statistischen Daten zeigen uns, wir können das Ertragspotenzial nicht mehr abholen. Das heißt, wir müssen uns dementsprechend Gedanken machen, wie wir im Ackerbaubetrieb dieses Potenzial ausschöpfen können. Und da denke ich, dass der bessere Boden, der humusreiche Boden, eigentlich eine der entscheidenden Stellschrauben ist.
Bodengesundheit beschäftigt auch ganz stark unsere Hörerinnen und Hörer per E-Mail. Der Herr Ratschke schreibt uns zum Beispiel, der Boden ist das größte Kapital des Landwirts und wird nur vernachlässigt mit Rufzeichen. Und es gibt auch Kritik an der Landwirtschaft nach dem Motto Selbstschuld, die wir gleich noch aufwerfen wollen. Sie können weiter mitdiskutieren mit Dr. Gernot Bodner im Studio und via Internetleitung Hermine Mitter vom Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, der ich gleich die Frage stellen möchte, wie es denn mit dem Problembewusstsein der Selbstkritik und so weiter steht. Rufen Sie uns an 0800 22 69 79 und schreiben Sie uns an punkt1@orf.at.